Tech und Trara.
Was bei solchen Fragethemen bei uns auch oft in der Diskussion war, war, sind wir zu spät dran? Also, wieso kommt das alles jetzt erst und warum ist es so langsam? Und das finde ich auch nochmal eine spannende Frage, ob Leute mit dieser Fragestellung auch verbinden, dass wir sowieso schon verloren haben oder ob wir tatsächlich nochmal alles zusammenziehen können, weil wir einfach so viele Daten nicht haben.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Moin zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Land und das hier ist der Tech-Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns regelmäßig mit unterschiedlichen ExpertInnen, DenkerInnen, MacherInnen aus der digitalen Welt unterhalten und versuchen rauszufinden, wie funktionieren diese Themen, was ist da wichtig, welche Rolle spielen natürlich auch digitale Technologien. Und diese Woche habe ich mich mit Daphne und Felix unterhalten. Die beiden waren, wie auch schon in einer der vergangenen Folgen, Daniel und Lilly, TeilnehmerInnen des Common Grounds Forum, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, gefördert auch durch die Gesellschaft für Informatik. Und die beiden haben sich auf diesem Common Grounds Forum, wo es eben darum ging, dass junge Menschen Forderungen stellen, dass junge Menschen ein Sprachrohr bekommen, wenn es darum geht, wie die eigene Zukunft aussehen soll. Und die beiden haben sich sehr stark mit sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt. Also wie kann das aussehen? Welche Rolle kann da irgendwie Digitalität spielen? Das hat total viel Spaß gemacht, auch wieder da so gemeinsam in dieses Nachdenken reinzugehen, so ein bisschen das abzuzapfen, was die sich während des CGFs schon überlegt haben, aber auch einfach so ja ins Denken zu kommen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist eine tolle Folge geworden und ich wünsche euch damit jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Daphne und Felix. Schön, dass ihr da seid erstmal.
Wir freuen uns auch. Hi.
Hi, genau. Das hier ist ja, das kann man auch ruhig transparent sagen, die letzte Aufnahme aus der Reihe, wo es um das Common Grounds Forum geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auch die letzte Folge ist, die ausgestrahlt wird. Das entscheide nicht ich, sondern das entscheidet die Redaktion. Mhm. Aber wir tun jetzt mal so, oder wir ignorieren das einfach. Auf jeden Fall geht es heute entweder zum ersten Mal oder wieder um das Common Grounds Forum. Das ist so ein bisschen die Besonderheit, die wir jetzt hier haben. Genau, ihr wart ja gemeinsam mit vielen anderen, ich finde die Formulierung klingt so ein bisschen weird, jungen Menschen, also Menschen unter 35, glaube ich, ist die ja, Maßgabe, genau. Also so jung ist das gar nicht, aber wart ihr ja beim Common Grounds Forum ich kann mir den Namen dieses Ministeriums nicht in voller Länge merken, aber ihr bestimmt.
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Bundesministerium für Bildung. Guck mal, ich wollte gerade sagen Bundesministerium für Bildung und Forschung. aber das ist ja gar nicht richtig, sondern es ist ja Bildung und Forschung. Genau, ihr wart da. Es war eine Initiative, wo es im Wesentlichen darum ging, ja, so ein bisschen, glaube ich, zu hören, was junge Menschen, also Menschen, die nicht, keine Ahnung, alt sind, was diese Menschen sozusagen bewegt, was sie umtreibt und was sie sich vor allen Dingen auch von der Politik wünschen und auch von der Wirtschaft, was für Forderungen da sind. Und ihr habt euch ja schwerpunktmäßig mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit beschäftigt. Dabei geht es aber ja beim Common Grounds Forum, wenn ich das richtig verstanden habe, immer auch um die, ja, um den Bereich der Digitalisierung im weitesten Sinne. Also es ist jetzt nicht einfach nur soziale Nachhaltigkeit generell, sondern natürlich in dem Kontext von digitalen Fortschritten, digitalen Entwicklung. Und da das eben dieser Begriff, glaube ich, in dem Kontext erstmal schwammig und auch ein bisschen abstrakt ist, würde ich gerne damit auch so ein bisschen einsteigen, dass ihr vielleicht mal so kurz abreißt, worum ging es eigentlich bei diesem Themenschwerpunkt?
Genau, also tatsächlich ist das ein relativ weites Themenfeld gewesen, weil wir genau damit irgendwie reingekommen sind. Das Common Grounds Forum im Ganzen hatte so einen digitalpolitischen bzw. netzpolitischen Schwerpunkt. Und dann fällt unter die soziale Nachhaltigkeit tatsächlich so ziemlich alles, wo wir uns im ersten Brainstorming irgendwie so drunter vorstellen konnten. Das fängt an bei informationeller Selbstbestimmung und so Themen auch rund um Datenschutz. Wir haben aber auch viel zum Beispiel über Überwachung und Überwachungskapitalismus, Monopole, Teilhabegerechtigkeit, mentale Gesundheit gesprochen. Ein bisschen was über KI muss dann natürlich irgendwie auch noch dazu kommen. Genau, da decken wir ein relativ weites Feld ab.
Mhm. Und wieso das Thema? Also ich meine, wenn ich das richtig verstehe, es war ja jetzt nicht die, war das die Vorgabe mit diesen drei Tracks, also ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und was war das dritte? Bildung in der digitalen Welt, ne? Ja. Wieso, also was hat euch jetzt zu dem Thema hingezogen im Vergleich zu den anderen? Oder was zieht euch zu dem Thema hin als Schwerpunkt?
Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich sogar bei zwei Thementracks mitgearbeitet, okay. Sowohl bei der sozialen als auch bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Mhm. Und tatsächlich, weil ich das Thema, glaube ich, also sowohl die ökologische Nachhaltigkeit, darum ging es in einem anderen Podcast oder wird es noch gehen, aber auch die soziale Nachhaltigkeit irgendwie wichtig finde, weil, glaube ich, an zu vielen Stellen unter anderem einfach vergessen wird, dass wir Menschen abhängen und nicht nur irgendwie Menschen, die irgendwie SeniorInnen, die vergessen wurden irgendwie bei dem ganzen Thema, sondern dass wir auch junge Menschen an manchen Stellen abhängen. Genau, ich komme so ein bisschen auch aus der Jugendverbandsarbeit und habe da auch schon irgendwie so meinen Einstieg in Thema Teilhabegerechtigkeit, digitale Teilhabegerechtigkeit mitgenommen. Und genau, deswegen habe ich mich auch für den Track interessiert.
Und Daphne, wie ist das bei dir?
Also bei mir war es eigentlich relativ klar, dass ich in dem Track lande, weil ich mich schon, ich weiß nicht, seitdem ich ganz klein bin, damit auseinandersetze, was hat die digitale Welt für einen Einfluss auf mich als Person und wie sieht das aus? Also ich verbinde, glaube ich, mit der digitalen Welt auch immer so eine Verantwortung, dass ich gut handeln muss. Also dass ich Verantwortung dafür trage, einerseits zu reflektieren, was ich sehe, andererseits zu reflektieren, was ich gerade preisgebe, einerseits vor Unternehmen, aber andererseits auch vor Einzelpersonen. Und das ist was ich als einen total anstrengenden Prozess tatsächlich auch empfinde, so reflektiert mit den Medien umzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich nicht so ein anstrengendes Erlebnis habe, wenn ich zum Beispiel soziale Medien nutze oder drüber nachdenke, ob ich jetzt einen Fitness-Tracker mal nutze. Weil einerseits ist Personalisierung und Datenerfassung was richtig Tolles. Also ich freue mich auch über die Sachen, die möglich sind damit. Aber ich fühle mich einfach nicht sicher. Und aus der Motivation heraus war das eigentlich für mich gleich der passende Track.
Okay, also das heißt, wenn ich das richtig höre, Felix, bei dir ist es eher, ja auch nicht ausschließlich, aber eher so dieser Impuls über das Thema Teilhabe. Also jeder soll irgendwie mitmachen können, jeder soll die Möglichkeit haben zu gestalten. Und bei dir, davon geht es eher so ein bisschen über das Thema, wie paraphrasiere ich das gut, die Verantwortung ein bisschen von den KonsumentInnen wegzunehmen, sozusagen sich um Sicherheit Gedanken zu machen, alle Systeme zu verstehen, wahnsinnig viel zu reflektieren und das ein bisschen mehr in ein System einzugießen, sodass die Einzelnen sich ein bisschen entspannter im digitalen Raum bewegen können. So ganz grob.
Weil das sind auf jeden Fall zwei Themen, die uns beide, glaube ich, gut beschäftigen.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch nicht exklusiv, aber zumindest jetzt von euren Antworten her. Finde ich aber auch spannend, weil das ja natürlich ist ja auch nicht ganz disjunkt voneinander. Also das hängt ja durchaus auch zusammen. Mhm. Aber gleichzeitig sind es ja schon so zwei unterschiedliche Aspekte. Und ich finde den Aspekt mit der Verantwortung ganz spannend. Weil man könnte jetzt ja sozusagen den Wunsch daraus ableiten, dass in einer idealen Welt Menschen einfach blind diese Dinge benutzen können. Das ist jetzt bewusst blöd gesagt, und immer safe sind.
Ja.
Und das ist sozusagen das Ziel, oder das wäre der Wunsch. Also, dass man einfach sagt, du musst gar nicht mehr drüber nachdenken und es kann dir nichts passieren.
Naja, also worüber nachdenken? Natürlich muss man immer reflektieren, auch wenn ich Zeitung lese, muss ich überlegen, welchen Bias hat die. Ganz wird es nicht gehen, aber dass man, also ich glaube viele Leute, nee, ich weiß nicht, ob das viele Leute sind, aber es ist ja auch an existenzielle Fragen geknüpft. Jetzt vielleicht noch nicht so krass, aber man kann mit Daten so viel anstellen. Und die Frage ist auch, alles, was heute gespeichert wird, wie wird das in 10 Jahren verwendet? Und ich glaube, wenn ich die Sicherheit hätte, dass das, was ich heute produziere, nicht mehr relevant ist, also nicht mehr genutzt werden kann in 10 Jahren.
Verstehe. Ja, ja, total. Also, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ne, dass, wenn man jetzt sozusagen mal den Vergleich zur analogen Welt zieht, so Menschen bewegen sich in der analogen Welt und machen da Dinge und können ja in der Regel absehen, was das für Konsequenzen hat. Also, wenn ich jetzt rausgehe und jemanden ein Arschloch nenne, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass das für mich Konsequenzen hat und die kann ich absehen. Und sobald ich aber mich irgendwie im Digitalen bewege, ist es ja oft so, dass viele Konsequenzen nicht absehbar sind. Und dann, wenn man es weiterspinnt, ja sogar noch nicht nur nicht absehbar sind, sondern dass selbst wenn man sich das mit genügend, also das Wissen, was man teilweise braucht, um überhaupt zu verstehen, was für Konsequenzen entstehen können, ist ja für viele gar nicht zugänglich und kann auch für viele nicht zugänglich sein. Von daher kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Habt ihr Ideen, wie man das so, also können wir mal gemeinsam überlegen, was sozusagen dazu führen könnte, dass das besser wird. Also sowohl die Fähigkeit, Konsequenzen abzusehen, das ist wahrscheinlich, man könnte es sich wahrscheinlich so vorstellen, dass man so ein bisschen von zwei Richtungen kommt, also Menschen ein bisschen mehr zu ermöglichen, das zu verstehen und von der anderen Seite sozusagen, das wäre ja dann die Gegenbewegung, dafür zu sorgen, dass die Regeln einfach klar sind und eingehalten werden und selbst wenn ich es nicht verstehe, ich mich darauf verlassen kann, dass es tut, was es soll. Also ich muss ja nicht verstehen, wie ein Auto funktioniert, um es zu fahren. Könnte man sagen. Also es gibt auch Leute, die sehen das nicht so, aber zumindest Gas macht Gas. So.
Also tatsächlich glaube ich, dass ein wichtiger Schritt ist, die Plattform, auf denen das stattfindet, nochmal stärker in die Verantwortung mit reinzunehmen. Das ist ja was irgendwie auch schon an verschiedenen Stellen gerade passiert, gerade auf EU-Ebene, dass man nochmal klarer sagt, wenn ich jetzt eine große Social-Media-Plattform betreibe, dann bin ich halt auch irgendwie dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Beleidigungen, die auf meiner Plattform stattfinden, A, gelöscht werden und B, wenn das wirklich so strafrechtlich relevant ist, dass das dann auch den Weg findet bis zu der Staatsanwaltschaft, der Polizei etc.
Ja. Ja. Und also die DSGVO, muss man sagen, ist ja auch ein Schritt in die Richtung, ne? Also dieses Selbstauskunftsrecht, das Recht auch zu sagen, lösch das alles von mir, ich möchte das nicht. Da finde ich oft, dass das immer noch zu schwer ist an vielen Stellen. Also ich finde, es ist immer noch zu schnell das Einverständnis gegeben, das geht immer sehr leicht und das zu widerrufen geht mittlerweile auch leichter, aber ich finde es schon teilweise nervig, dass es immer ein aktiver Prozess ist. Es ist auch nichts zentral. Ich habe nicht irgendwie einen Account, in dem ich meine, also das kann man sich zwar einrichten, aber das wäre so, wenn ich jetzt mal so wünschen könnte, weißt du, dann hätte ich irgendwie meinen einen Account und damit logge ich mich überall ein und dann kann ich aber halt in dem Account auch einfach sagen, die haben jetzt bitte kein Anrecht mehr auf meine Daten, die müssen jetzt alles löschen und dann sehe ich auch den Zustand, also kann auch einfach nachvollziehen, ist das jetzt passiert? Die müssen das vielleicht nochmal rückmelden, es muss eine Bestätigung geben, okay, da ist jetzt alles gelöscht, bis auf, ne, es gibt ja immer die Ausnahmen von das und das brauchen wir noch aus rechtlichen Gründen, wegen Steuern etc., verstehe ich, aber kann ich schon nachvollziehen.
Tatsächlich ist das eine Forderung, die auch aufgegriffen wurde in einem von unseren. Das wurde da ähnlich zu dem, was ja gerade irgendwie als Behördendatenschutz-Cockpit irgendwie im Gespräch ist, auch für nicht behördliche oder nicht staatliche Einrichtungen mal aufgegriffen als Idee. Warum es nicht da irgendwie auch so einen Piloten, einen Cockpit irgendwie geben könnte, wo man irgendwie sehr, sehr klar und übersichtlich sehen kann, hey, hier habe ich meine Einwilligung gegeben, da sind Daten von mir, die liegen da, die werden verarbeitet. So. Ja. Und das dann irgendwie an so einer zentralen Stelle zu sammeln, das ist auch bei uns aufgekommen.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das gerade den Unternehmen leicht macht, solche Mechanismen bei sich einzubauen, indem sie vielleicht einen externen Dienst nutzen, der vielleicht sogar staatlich gefördert ist, ich meine, das ist ja im Grunde Single Sign-On. Also ich kann mich ja auch sonst mit Google anmelden, mit Facebook anmelden, mit Apple anmelden. Das ist ja im Grunde technisch gesehen erstmal relativ ähnlich. Wir hatten mal eine Folge mit, wie hießen die denn? Lennart, kannst du das raussuchen und in die Folgenbeschreibung packen? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber da ging es eben auch um eine europäische Initiative, die halt auch einfach so ein europäisches Single Sign-On machen wollten. Ich weiß gar nicht, also da haben sich viele Medienhäuser zusammengeschlossen, so ein bisschen als Gegenentwurf zu Google, Facebook, Apple etc. Und weil es denen halt auch darum geht, dass die sagen, naja, wir wollen ja auch die Daten, die wir hier dann erheben, die wollen wir dann ja auch wenigstens selber haben in Europa, hier verwalten und auch dann für uns hier nutzbar machen, dass wir nicht immer, wir verkaufen ja auch Wert an ausländische Firmen. Und das wäre ja so eine Single-Sign-On-Lösung. Und ich glaube, dass viele Unternehmen vor diesen Dingen oder die wirklich auch immer nur so weit machen, wie sie müssen, zum einen natürlich hinter dem Speichern von Daten stehen ja auch immer wirtschaftliche Interessen. Das heißt, das Bedürfnis ist ja eh da, möglichst lange, möglichst viel zu speichern. Und das andere, glaube ich, ist die Investition in so eine Infrastruktur, vielleicht sogar noch übergreifend, dass das für viele funktioniert, die zahlt sich ja nicht direkt aus. Also es ist ja dann, entstehen ja sogar noch Kosten, die gar keine Gewinne mit sich bringen. Und wenn man aber dann sagt, hier ist die Lösung, baut sie bei euch ein, könnte das ja auch nochmal helfen, ja.
Ist das was im Gang ist? Oder was weißt du den Stand?
Ja, doch, definitiv. Ich suche mal parallel so ein bisschen heimlich mal eben nebenbei das raus, wie das heißt, dann kann ich das vielleicht nochmal nachreichen.
Genau. Tatsächlich entspricht das aber auch so ein bisschen, also von der Forderung, von der ich gerade erzählt habe, was da auch irgendwie Teil ist, ist das Entwickeln von, ich sag mal, einer Schnittstelle, sei es irgendwie eine API, die genau das irgendwie sozusagen abrufen kann, die dann auf Seite der Unternehmen da genau diese Informationen zur Verfügung stellen kann. Und ich war in der Gruppe selbst nicht mit dabei, aber wenn ich die Forderung richtig lese, würde ich das so interpretieren, dass man dann sagt, wir wollen ein gemeinnütziges Projekt, das genau dieses Cockpit sozusagen zur Verfügung okay. stellt, das also sozusagen die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt und dann kann sozusagen das Unternehmen die Schnittstelle implementieren und das Cockpit zieht sich darüber die Daten raus.
Ja, cool. Ich habe es übrigens gerade auch gefunden. Es geht, glaube ich, echt ein bisschen in die Richtung. NetID ist das. Das ist die von der European Foundation. Die arbeiten an einem Single Sign-On-Dienst als Gegenentwurf zu den bekannten. Und da sind dann web.de, GMX und so andere Sachen mit dabei. Ich habe es ehrlich gesagt schon eine Weile her, aber da ging es eben auch um dieses ganze Consent-Management und dass das irgendwie verbessert wird und so. Also ist vielleicht ganz interessant in dem Kontext.
Mhm. Was bei solchen Fragethemen bei uns auch oft in der Diskussion war, sind wir zu spät dran? Also Okay. Wieso kommt das alles jetzt erst und warum ist es so langsam? Und das finde ich auch nochmal eine spannende Frage, ob Leute mit dieser Fragestellung auch verbinden, dass wir sowieso schon verloren haben. Oder ob wir tatsächlich nochmal alles zusammenziehen können, weil wir einfach so viele Daten nicht haben. Wir haben kein das ist jetzt voll der Themenwechsel, aber
ja, macht
die Open Search Foundation zum Beispiel, die versucht, eine offene Suche zu ermöglichen, indem wir einen europäischen Index bauen, weil jetzt gerade alle davon abhängig sind, dass der nur in Amerika gebaut, also nicht nur, aber viele Suchmaschinen beruhen darauf. Und die selber einbauen, die sind einfach noch nicht so effizient. Also geben nicht die Suchergebnisse, die Leute quasi schon gewohnt sind.
Ja.
Warum haben die so wenig Gelder? Warum ist da, also
ja.
Ich habe da, glaube ich, auch als interessierte Bürgerin erwartet, dass sich da einfach viel früher drum gekümmert wird. Aber ich würde auch sagen, dass es nicht zu spät ist.
Ich befürchte, also das ist jetzt aber, ich bin ja auch kein Experte, aber wo du das gerade sagst, ich glaube, eine der Probleme und gleichzeitig, also ich glaube nämlich, dass wir eigentlich in manchen Punkten sehr weit sind. Europa hat den European AI Act verabschiedet, was für manche Experten als erstmal eine sehr, sehr gute Regelung gilt, um sich mit dem Thema irgendwie zu befassen. Wir haben diese Datenschutzgrundverordnung, und auch die ist ja eigentlich, was den Datenschutz angeht, gut. Also die schützt Leute tatsächlich vor Datenschutzrechtsverletzung. Oder das Wort war, glaube ich, nicht richtig, aber wir wissen ja, was ich meine. Und das sind aber natürlich gleichzeitig auch wieder Dinge, die den Bau von Produkten von wirtschaftlich orientierten Unternehmen ein bisschen hemmen. Also in Deutschland so ein Produkt aufzubauen, an den Markt zu bringen, ist einfach mit viel, viel mehr Regularien, mit viel, viel mehr Persönlichkeitsrechtsschutz verbunden, was super ist, aber was natürlich auch langsamer macht, was natürlich auch dafür sorgt, dass Firmen nicht so schnell so groß wachsen können.
Ja.
Da finde ich meine
gleichzeitig
Frage.
Gleichzeitig finde ich es da tatsächlich spannend, weil die Datenschutzgrundverordnung hat ja sehr dezidiert von Beginn an gesagt, wir beanspruchen nicht nur gültig zu sein für alle Firmen, die in der EU sitzen, sondern auch für alle Firmen, die irgendwo anders sitzen und Daten von BürgerInnen in der EU verarbeiten. Also ich glaube, dass da auch der Gedanke schon richtig da ist. Das Problem ist natürlich irgendwie immer dann an die Firmen ranzukommen und so. Mhm.
Und die Firmen arbeiten ja nicht nur in Europa, die das betrifft. Und ich glaube auch mehr, dass es so ein Ausdruck ist von dem Grundgedanken. Also ich glaube, wir haben diese krassen Gegenentwürfe deshalb nicht, weil wir irgendwie anders ticken, weil wir nicht so dieses, wir bauen schnell ganz viel und im Zweifel räumen wir dann hinter uns auf, sondern wir versuchen das halt von vornherein richtig zu machen, was ja eigentlich auch total super ist, aber natürlich auch so ein bisschen hemmt. Also ich hatte die Diskussion auch mal bezüglich so Fintech-Lösungen und bargeldlosen Bezahlen und so und all solche Geschichten, wo man ja auch diese ganzen Datenthemen extrem doll hat. Also man auch sagen kann, wenn man nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann, ist alles nachvollziehbar. Jeder Kauf, daraus lassen sich Dinge errechnen über Personen, die wirklich bis zu Größe und Körpergewicht gehen können. Und gleichzeitig, und das hemmt, also sowas verhindern zu wollen, hemmt natürlich die Verbreitung total und dadurch dauert das bei uns irgendwie länger.
Ich würde auch sagen, dass ich hatte den Eindruck, dass beim Common Grounds Forum das auch der Konsens war, dass wir lieber ausgereifte Lösungen, die irgendwie verantwortungsbewusst entwickelt werden, haben wollen und dafür auch in Kauf nehmen wollen, dass es einfach 10 Jahre länger braucht. Anstatt irgendwie überall so viele Sachen kaputt zu machen.
Ja, würde ich, also kann man ja fast nicht sagen, dass man das nicht will, oder? Also wer kann sich hinstellen und sagen, nee, ich würde lieber irgendwie, dass wir ganz viel Geld haben, aber dafür irgendwie unsere Persönlichkeitsrechte über den Tisch werfen. Also
ich glaube, Menschen, die nicht die Perspektive haben, in 20 Jahren noch mitzuerleben, das zu bekommen. Also ich glaube, das ist was Spezielles an unserer jungen Perspektive, auch nochmal, also weil wir sehr dezidiert sagen, hey, das ist unsere digitale Zukunft. Wir werden da in 20 Jahren immer noch damit leben müssen, was wir jetzt gerade aufgebaut haben. Deswegen wollen wir jetzt, dass es vernünftig gemacht wird. Ich glaube, das macht es manchmal einfacher, auch irgendwie zu sparen.
Ja, wobei ich jetzt mal, also ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber man könnte ja auch mal so eine Gegenposition einnehmen und sagen, ja, können wir alles so machen, aber die Produkte gibt es ja trotzdem und wir nutzen sie trotzdem und sie wirken sich trotzdem auf uns aus. Wollen wir dann das, was es uns an Vorteilen bringt und auch ehrlich gesagt einfach an Kohle. Also das ist ja also gar nicht jetzt nur für die einzelnen Unternehmen, sondern einfach auch als Land, was Wirtschaft macht, wollen wir das alles abgeben an ausländische Firmen, die sich nicht an die Regeln halten müssen, die wir uns selbst auferlegen? Sollen wir dann nicht gucken, dass wir vielleicht unsere Regeln irgendwie anders gestalten? Also ist jetzt nicht meine Meinung, aber so könnte man ja auch argumentieren, zu sagen, es ist ja nicht dieses Entweder-Oder, sondern es ist ja ein, okay, dann machen andere sozusagen sich die Hände schmutzig und wir profitieren davon. Oder ist es vielleicht auch gar nicht der Grund? Also ist der Grund vielleicht gar nicht, dass wir zu sauber arbeiten, sondern fehlt uns vielleicht auch an anderer Stelle irgendwas, um bei diesen Dingen mitzumischen, mit unseren guten Lösungen, mit unseren guten Ideen. Also vielleicht ist das ja auch nicht der einzige Grund.
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich überlege, eine Sache, die wir gefordert haben, ist eine digitale Daseinsvorsorge, dass man allen BürgerInnen vertrauenswürdige Software in Sachen Cloud, in Sachen Social Media, E-Mail, Kalender, alles mögliche an Grundkomponenten, die man in der digitalen Welt nutzt, bereitstellt. Und wenn ich mir vorstelle, dass Europa sowas bauen würde, vielleicht wäre es einfach auch viel langweiliger. Also, das ist jetzt eine steile These. Aber wenn wir jetzt nicht so wenn wir jetzt zum Beispiel nicht so filtern, dass man gerade die entgegengesetzte Meinung sieht und sich dann noch stärker berufen fühlt, die eigene Meinung zu repräsentieren. Oder wenn man Leute mehr in so weniger aufgeregten Bubbles lässt oder so.
Ja. Ja.
ist nicht meine Meinung, ist einfach eine These. So. Also ich glaube, wenn Mastodon viel genutzt werden würde zum Beispiel, wäre es ähnlich aufregend. Aber das entscheiden ja auch die ModeratorInnen, oder?
Ich selber bin mit Mastodon ehrlich gesagt nie warm geworden. Aber ich bin auch nie so ein Twitter-Typ gewesen, deswegen bin ich da generell so. Aber ich verstehe den Punkt. Also das ist ja auch ein Argument, das Sinn macht, dass natürlich die Services, die dann angeboten werden, einfach, ja, ob sie besser sind, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie machen zumindest mehr Spaß, sie triggern gewisse Punkte an und deswegen werden sie viel genutzt.
Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube schon, dass das so ist. Also ich meine, bis jetzt konnte ja kein, also bis auf, glaube ich, BeReal, muss man ehrlicherweise sagen, BeReal hat schon geschafft, und BeReal ist, glaube ich, nicht amerikanisch.
Ich glaube, französisch.
Ja, guck mal, also auf jeden Fall europäisch. BeReal hat tatsächlich, glaube ich, das geschafft, indem sie mal wirklich was ganz anders gemacht haben und halt nicht versucht haben, eine Instagram-Alternative zu bauen. Vielleicht wäre das auch so ein bisschen die Idee, zu sagen, vielleicht versuchen wir gar nicht irgendwie Alternativen zu den schon, zu den Platzhirschen zu machen, sondern suchen uns irgendwie eher neue Nischen, die noch nicht besetzt sind und gucken, dass wir die vielleicht irgendwie cool umsetzen. Aber man muss auch sagen, die ganze IT-Infrastruktur ist super, also zumindest bei uns ist sie super amerikanisch geprägt. Also die Softwareentwicklung zum Beispiel heutzutage findet zu, ich würde sagen, 80% Minimum in der Cloud statt. Alle Anwendungen, die wir nutzen, laufen in der Cloud und die meisten Dienste dafür, also um eine Datenbank, um eine Anwendung zum Laufen zu kriegen, das sind Amazon, Microsoft und Google. Das sind die drei großen Cloud-Anbieter und alles läuft da drin. Und wenn du jetzt ein Unternehmen nimmst, das irgendwie nicht, das klein ist, das vielleicht anfängt, das noch keinen Markt hat und sich überlegt, wie wollen wir unsere Produkte bereitstellen? Die meisten werden sich für einen dieser drei Anbieter entscheiden, weil es einfach die schnellste, beste, einfachste Möglichkeit ist, um Dinge irgendwie an den Start zu bringen. Und es gibt Bestrebungen, sowas auch europäisch zu machen, also auch so Cloud-Services. Aber bis dato gibt es noch keine wirkliche Alternative.
Ja, und das ist ich weiß halt, gar nicht, woran Gaia X gescheitert ist.
Woran was?
Woran Gaia X gescheitert ist, weiß ich gar nicht.
Gaia X ist auch, glaube ich, so eine Cloud-Storage-mäßig Geschichte gewesen, ne?
Ich meine schon. Aber ich verbinde das mit 2020, ist schon ein bisschen her.
Ja, stimmt. Also ich habe es gerade mal gegoogelt. Dateninfrastruktur, ja. Und ich meine, das ist ja auch, genau, Data ist ja auch ein Riesenthema. Und auch da laufen aktuell die meisten Produkte in den eben genannten Geschichten. Und
genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass du ja gerade schon irgendwie so drei Dinge angesprochen hast. Das Ding muss schnell, das muss einfach und es muss günstig sein. Und ich glaube, das ist nachher tatsächlich auch einfach das entscheidende Kriterium, woran wir irgendwie, wenn wir jetzt auf Europa geschaut, irgendwie eine Lösung finden wollen, schauen müssen. Also das Ding muss irgendwie günstig sein, gerade wenn das jetzt irgendeine Open-Source-Anwendung ist, die staatlich gefördert oder entwickelt wurde, da ist man da ganz, ganz schnell dabei, dass sowas günstiger funktioniert. Wenn das jetzt rechenintensive Leistungen sind, die irgendwie in einem Rechenzentrum laufen müssen, ist das nochmal ein bisschen was anderes, aber zumindest jetzt irgendwie, wenn es wirklich nur um Anwendungen geht, ist das ja erstmal recht einfach möglich, glaube ich. Schnell allein schon, also wenn es um wirklich so Schnelligkeit, was Abruf und so weiter angeht, es ist ja allein schon mal schneller, wenn das Ding tatsächlich hier in Frankfurt oder so am Netz hängt.
Ja, ja.
Es muss halt einfach werden. Ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium nachher am Ende. Wir müssen irgendwie was haben, was groß genug ist, dass das einen Bekanntheitsgrad hat und was einfach einzurichten ist. Und daran scheitert es, glaube ich, an vielen Stellen einfach noch.
Ich glaube auch, dass, also Stichworte wie nachhaltig, europäisch, nehmen wir mal die beiden. Also was die Dinge, die wir gerade besprochen haben, wo man natürlich, wenn man drüber nachdenkt, sagt, ja, das ist uns wichtig. Das ist ja, das ist im Grunde auch, wenn man es mal runterdummt auf, keine Ahnung, Fertigessen. So, ne? Wir haben ja alle mal so Tage, wo wir denken, oh, ich habe heute gar keine Zeit, ich hole mir jetzt schnell irgendwas und esse das irgendwie. Da gibt es auch Anbieter, die das funktioniert einfach und dann gibt und das schmeckt und das ist vielleicht nicht gesund, aber ist einem in der Sekunde vielleicht egal. Und dann gibt es halt Anbieter, das ist vielleicht nachhaltig, das ist irgendwie gut und das ist das, was man kaufen sollte. Und Menschen, die sich über solche Dinge Gedanken machen, greifen auch dazu, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut schmeckt. Aber leider, und das ist nun mal einfach so, glaube ich, die Masse greift dann halt zu dem, was irgendwie besser schmeckt, was besser aussieht. Und deswegen glaube ich schon, und gerade wenn es jetzt um jetzt gehen wir wieder die Ebene höher in diese komplexeren Themen, ich glaube auch, dass die Produkte, die halt angeboten werden müssen oder angeboten werden, die müssen halt dann auch einfach wirklich konkurrenzfähig sein. Und das ist wahrscheinlich was man auch staatlich fördern muss. Was aber, glaube ich, auch schon gemacht wird, aber vielleicht noch nicht genug. Ich weiß es nicht. Also
Genau, also es gibt Förderungen, also gerade was so Open Source Entwicklung angeht, sowohl in Deutschland irgendwie den Sovereign Tech Fund zum Beispiel, der irgendwie Open Source Software entwickelt mit. Es gibt auch auf EU-Ebene eben dem Horizon-Ding, also diesem großen Förderpaket, gibt es einen Teil, der sich irgendwie auf Open Source spezialisiert und auch an sowas mitarbeitet. Und tatsächlich habe ich letztens aber auch irgendwann mal gelesen, dass jetzt gerade ja auch für Behörden beziehungsweise für Verwaltungen sowas in die Richtung entwickelt wird, also so diese ganzen Office-Anwendungen digital in der Cloud reinbringen. Und dass das hier in Deutschland tatsächlich wohl beliebt genug ist, als dass jetzt verschiedene europäische Nachbarländer schon mal rübergeschielt haben und nicht schauen, ob sie da sich mal irgendwie drauf schauen, auch eine Scheibe abschneiden könnten von.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass eigentlich die Bevölkerung sensibilisiert genug ist, damit man das als Argumentation für den Marktwert nutzen kann. Also zum Beispiel wurde der Privacy Score vorgeschlagen, dass jede App quasi wie so ein Nutri-Score eine Farbe bekommt, wie viel Daten gibt man da preis, wie wurde darauf geachtet und dass dann Unternehmen tatsächlich auch Anreize haben, sich daran zu orientieren. Einerseits, also ich glaube auch, dass alle zum Beispiel Nextcloud nutzen, obwohl die also auch ihre Nachteile mit sich bringt. Aber es gibt quasi den Markt und man könnte dafür sorgen, dass die Produkte daran orientiert sind. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie ich mir eine Suchmaschine vorstellen würde, die ein bisschen weitergeht als das, was Google macht. Und zwar hat mich gestört, dass bei aktuellen, also generell Empfehlungsalgorithmen beschäftigen mich sowieso schon. Ich kenne Leute, die sind so in ihren Bubbles drin und haben klare Fronten in ihren Köpfen entwickelt gegen die andere Seite. Und ich hätte gerne eine Suchmaschine, bei der man weiß, in welchem Bias man sich befindet und bei der man einstellen kann, so jetzt möchte ich vielleicht, bin ich offener, bei dieser Suchanfrage in meinem aktuellen Gemütszustand bin ich offener, auch andere Meinungen zu sehen oder andere Aspekte. Und dass mich der Algorithmus aber dann nicht gleich mit der anderen Seite voll. Also ich möchte mal in die Position der AfD gucken können, ohne dass ich danach so viel Content dazu bekomme.
Okay, weil du sozusagen, okay, verstehe. Ja.
Und also ich dachte, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, wenn man es, also natürlich kann man Bias nicht perfekt abbilden, aber dass man so ein paar Features hat und sagen kann, jetzt möchte ich gerne nicht die ganz most gelikten, sondern ich würde gerne zufällig die News sehen, die reinkommen. Oder jetzt möchte ich gern Bias in die Richtung. Jetzt gerade interessiert mich, weiß ich nicht, neue Entwicklungen in der KI und das würde vielleicht automatisch kommen, aber ich kann es ja nicht richtig beeinflussen. Also ich habe ja keine Handhabe darüber. Und dass man sich einfach vorstellt, man entwickelt ein System, bei dem Leute selber entscheiden können, wie viel Varianz, wie viel Diversität sie da abgebildet haben wollen.
Setzt natürlich voraus, dass Leute reflektiert genug sind, zu sagen, ich habe einen Bias, also sozusagen, ich habe den und den Bias und ich möchte jetzt ich gehöre eher der und der Bubble an, ich möchte ein bisschen in die Bubble gucken, das ist natürlich so ein bisschen wahrscheinlich der einzige, oder das ist, glaube ich, schon ein Knackpunkt, könnte ich mir vorstellen, aber das finde ich trotzdem, ja, also ich glaube schon, dass das, also ich will die Idee, ich finde die Idee super, ne, also aber ist mir gerade so eingefallen, dass ich so dachte, wenn ich mir jetzt so einen, keine Ahnung, sehr überzeugten AfD-Wähler vorstelle, dann fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass der sagt, ich möchte mal ein bisschen gucken, was jetzt die Linken denken, sondern die ist, also die Leute, oder es gibt natürlich die ganz Verlorenen, die einfach sagen, also wo man, also sind wir mal ehrlich, ne, wo man sagt, okay, das, du bist verloren. So. und dann gibt es aber ja natürlich auch noch die Leute, die ja nicht der Meinung sind, dass was ich hier gerade denke, ist irgendwie super rechts und so, sondern die halt dann vor gewissen Themen auch die Augen verschließen und irgendwie dann eben das vielleicht auch noch nicht so ganz wahrhaben wollen, dass sie da eigentlich schon in so einer ziemlich tiefen Bubble drin sind und dass die müssten ja erstmal sich darüber bewusst werden, oh, ich bin hier gerade in eine rechte Bubble gerutscht und jetzt möchte ich mal gucken, was die linke Bubble sagt.
Aber hilft dann nicht sogar so einen Slider tatsächlich auch, um dafür irgendwie eine Sensibilisierung zu schaffen? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Suchmaschine drin, ich habe den Slider irgendwie unten drunter und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Suche habe, habe ich rechts irgendwie so die Anzeige, hey, ich könnte mal schauen, was passiert denn, wenn ich da dran irgendwie drehe, so, um dann auch, wenn man dann irgendwie, also es wird Menschen geben, die das konsequent ignorieren und vielleicht gibt es aber auch Menschen, die einfach mal ausprobieren, okay, ich setze jetzt mal woanders hin und stelle dann fest, hey, da sind ja irgendwie ganz viele Inhalte, die mir vorher nicht gezeigt worden sind,
ja,
um dann auch vielleicht so eine Sensibilisierung einfach dafür zu schauen, hey, ich bin gerade in dieser Filterblase drin.
Also allein, um das an Bildungseinrichtungen anzuwenden, glaube ich, finde ich das schon spannend.
Nein, also es ist auch so oder so spannend. Ich habe auch gerade gedacht, also einfach, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Suchmaschine aufmachst und du siehst einfach, man muss ja auch gar, ein Slider ist natürlich auch, also hat ja einfach nur zwei Enden. Man
ja, könnte genau, ja auch so das wollte ich so auch gleich sagen.
Ne, also wie so ein Kreis machen, wo man in ganz viele Richtungen gehen kann, aber so, und du siehst einfach, wo in diesem Spektrum, in diesem Zwei-Achsen-Spektrum, wo verortet sich da eigentlich gerade eher der Artikel? Und dann kann man sehen, okay, der ist vielleicht eher in dem und dem Bereich. Und dann gibt es aber noch andere Artikel, die sind in dem und dem Bereich. Und jetzt gucke ich mir mal meine Suchhistorie an und sehe, oh, ich lese ja immer nur in dem und dem Bereich. Vielleicht, ja, verstehe. Doch, nee, okay, so unter dem Aspekt macht's auch so Sinn, aber unter dem Aspekt erschließt sich mir noch mehr der Nutzen, ja.
Also ich traue auch ehrlich gesagt den Leuten zu, dass sie wissen, dass sie einfach in einem gewissen Umfeld sind. Ich glaube, niemand kann unbiased sein. Jede Suchanfrage, jede 10 Sachen, die man sehen kann auf Social Media, das ist alles, also man kann nie ein umfassendes Bild von irgendwas haben. Und ich, also in meiner Bubble würde ich schon sagen, dass Leute das gut einschätzen können. Und vielleicht muss man es auch gar nicht mit links oder rechts mit diesen Worten verbinden, sondern man nimmt ein Farbspektrum und dann sagt man, in dem Themengebiet bin ich eher hellgelb und in dem, so, weiß ich nicht. Und da kommen wir auch gleich zu der Frage, kann man überhaupt das abbilden? Also gibt es so eine Art Landkarte, wie das Internet aussieht? Und in welchen Dimensionen kann man das überhaupt abbilden? Also macht man das thematisch? Macht man das methodisch? Ich weiß nicht. Das ist ja so riesig.
Ich würde, glaube ich, sogar noch, also einen Schritt zurück, ich würde auf diesem Slider tatsächlich noch nicht mehr irgendwie so links, rechts oder so anordnen, sondern tatsächlich einfach zufällig oder personalisiert. So. Mhm. Also ich kann sozusagen einstellen, 80% der Suchinhalte sollen auf mich zugeschnitten sein und dann streue mir doch bitte 20% rein, die wirklich ganz zufällig, als ob ich gerade einen neuen Account aufgemacht hätte, ausgewählt werden für mich auf meine Suchanfrage.
Ja.
Und was so Karten vom Internet oder sowas angeht, ich studiere Mathe, das vielleicht so neben gesagt, der Nerd vielleicht so ein bisschen aus mir raus, aber da gibt es schon auch irgendwie für kleinere, also für das ganze Internet wurde das noch nicht gemacht, aber es wurde zum Beispiel irgendwie für einzelne Nachrichtenseiten gemacht, dass man das so clustert in so Wolken und einzelne Artikel darum. Das sieht immer sehr, sehr faszinierend aus.
Aber bei Merkmalsreduktion musst du, also das eine ist, was wir entwickeln, weil wir Spaß an Daten haben. Und das andere ist, wie sehr stimmt es überein, wenn wir mit GesellschaftswissenschaftlerInnen drüber reden würden. Mhm. Ich glaube, da müssten wir noch viel Forschung machen, aber stimmt. Also ich glaube auch, man kann das versuchen, irgendwie zu erfassen und zumindest einen Beitrag dazu zu machen, dass es ein bisschen transparenter wird.
Ja, zwei Sachen. Zu der einen Sache, nochmal ganz kurz zurückgegangen, wo du meintest, du traust Leuten, dass sie sich darüber im Klaren sind. Ich glaube auch, dass niemand unbiased ist. Ich glaube aber schon, dass viele da nicht drüber nachdenken. Sehr, sehr viele. Ich glaube, dass Leute sehr, sehr gut darin sind, sich mit leicht unangenehmen Themen einfach kognitiv gar nicht zu beschäftigen und ganz, ganz viele Strategien entwickeln, um das nicht zu tun. Deswegen, da würde ich so ein bisschen widersprechen, bei der Tatsache, dass es aber immer so ist, auf jeden Fall. Und ich glaube nämlich, dass die Menschen, die da so ein bisschen dazu bereit sind, das ist eine Bubble. Das glaube ich schon auch. Also das ist, glaube ich, auch einfach ein Segment an Menschen, die auch eine unterschiedliche oder eine sehr ähnliche Denkweise vielleicht haben. Ich glaube aber auch, dass davon, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch wieder nur ein gewisser Prozentsatz wirklich bereit ist, die eigene Position zu hinterfragen, ist es sehr einfach, die richtigen Dinge zu sagen bei diversen gesellschaftlichen Themen. Nehme ich mich auch nicht von aus, passiert natürlich. Zu der Landkarte des Internets finde ich super spannend und glaube ich auch, dass das aus verschiedenen Perspektiven spannend ist, also sowohl aus so einer wissenschaftlichen Perspektive, also was will ich eigentlich extrahieren, was will ich eigentlich darstellen, in welche Formate gieße ich das eigentlich? Wahrscheinlich ist die Antwort am Ende in ganz, ganz viele verschiedene und dann muss ich die miteinander vergleichen und ein bisschen ist ja ein Large Language Model, wie es jetzt oder wie sie jetzt gerade einfach für aufgekommen sind, ist ja auch schon in einer Art und Weise sowas. Also so die Überlegung zu haben, ich nehme mir Text, ich wandle ihn in Vektoren um und speichere ihn und dann habe ich auf einmal räumliche Beziehungen von Themengebieten. So ein bisschen in die Richtung geht das ja schon. Das ist halt einfach eine Art, das zu machen. Aber im Grunde könnte man ja fast sagen, geht das schon so ein bisschen in die Richtung.
Also ich würde sagen,
bin ich, glaube ich, bei dir. Also sowohl bei dem ersten Thema, was den Bias angeht, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich da einfach von abschotten. Allein schon, also ich glaube, wenn es diese Menschen nicht geben würde, dann wäre zum Beispiel jetzt irgendwie für Landtagswahlen in Thüringen sehr, sehr vielen Menschen bewusst, dass sie da gerade einen Faschisten wählen, der gerichtsfest so bezeichnet werden darf. Ich glaube, das muss man verdrängen, wenn man nicht wirklich sehr, sehr geschlossen rechtsextrem ist.
Ja.
Ich finde es spannend, aber also tatsächlich so große Sprachmodelle gehen natürlich schon so in eine Richtung, genau diese Verknüpfung irgendwie aufzubauen, das gesamte Internet einmal durchgefiltert zu haben. Und an der Perspektive, glaube ich.
Ja.
Was ich noch gerne ergänzen würde, ich glaube, solange wir nicht wissen, was in diesen Features tatsächlich extrahiert ist, sind wir noch nicht weit genug. Also es ist einfach nicht transparent genug und auch die Daten, die genutzt werden, sind ja auch, bilden nicht die Gesellschaft ab.
Nein, nein. Also ich meine auch nicht, dass das eine fertige Karte des Internets ist, sondern was ich meine ist, das, was da technisch passiert, zu sagen, am Ende ist es dann jetzt Text, primär, es geht ja auch mit Bildern, aber bleiben wir mal bei Text. Wir nehmen alles an Daten, was wir kriegen können, wir zerteilen das in Abschnitte, wir wandeln diese Abschnitte in Vektoren um und speichern die in einem mehrdimensionalen Raum. Das ist ja eine Möglichkeit, Informationen zu clustern und ich glaube auch nicht, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das geht, dass wir so eine allumfassende Karte irgendwie haben vom Internet und dann ist die fertig und passt und so. Jetzt kommt hier gerade mein Hund rein. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nee, okay, kommt doch nicht. Jetzt habe ich mich gerade selber rausgebracht.
Also quasi, dass man schon mal Repräsentationen durch Vektoren erreicht, die halbwegs aussagekräftig sind.
Genau, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass mir einfach gerade aufgefallen ist, dass das ein Stück weit passiert, weil auf einmal kann ich über die Beschaffenheit der ganzen Informationen Dinge fragen. Und ich kann Dinge anders miteinander verknüpfen. Das ist halt einfach Clustering am Ende des Tages oder halt Embedding heißt das jetzt in dem Fall. Aber ich glaube schon, dass der Versuch, das sozusagen in eine einheitliche Darstellung zu kriegen, wird nicht funktionieren, weil dafür ist es zu komplex. Weil dafür würden wir ja so Menschlichkeit irgendwie eine einheitliche Darstellung bringen und auch das, da sind ja auch schon, aber viele verschiedene Modelle können sie am Ende wahrscheinlich abbilden. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, ja.
Mhm.
Cooles Forschungsthema.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich glaube,
Ja.
Genau, Daphne hat gerade ja schon so fast so einen kleinen Schwenker Richtung das Thema, was auch irgendwie bei unseren Forderungen irgendwie war, weil also wir haben uns tatsächlich auch mit KI irgendwie beschäftigt, aber ich glaube, hauptsächlich jetzt also wenig in diesem KI-Hype drin, sondern mehr tatsächlich was zur Nachvollziehbarkeit von KI-Algorithmen angeht. Da haben wir Forderungen irgendwie erarbeitet, die wirklich dahingehen, schaffen wir es, dass zum Beispiel, also wir haben es jetzt gerade beim Suchalgorithmen, aber auch an ganz vielen anderen Stellen halt KI ein Stück weit transparenter wird in der Art und Weise, wie sie arbeitet. Mhm.
Und? Habt ihr eine Idee? Also, ob das geht? Ich weiß, es ist gar nicht eure Aufgabe gewesen, weil ich stelle Forderungen, aber trotzdem würde es mich interessieren, weil man hat ja meistens irgendwelche Überlegungen, wie das vielleicht funktionieren kann. Die können ja auch naiv sein. Also meine wären jetzt auch naiv, aber...
Genau, also wir arbeiten ja sozusagen, also das vielleicht auch für dieses CGF so ein bisschen am Rand als Erklärung, was wir gemacht haben, ist sozusagen in der ersten Phase haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was sind Themen, die uns irgendwie angehen, Themen, die uns beschäftigen. Und in der zweiten Phase haben wir uns dann über die Gesellschaft für Informatik, die das Ganze so ein bisschen organisiert hat, mit verschiedenen ExpertInnen irgendwie unterhalten über das Thema. Und da gibt es wohl tatsächlich Ansätze, die genau das angehen. Ich weiß nicht, Daphne, du hast dich da ein bisschen mehr mit? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Und es gibt wohl Ansätze, die in so Richtung Explainable AI genau das versuchen in der Forschung, dass KI Ergebnisse ausspuckt und man nachher nachvollziehen kann, aus welchen Datensätzen das zum Beispiel und welche Gründe sozusagen dahin geführt haben.
Ja, ich glaube, das ist ein mega breites Feld, Explainability und auch Transparenz generell. Also, dass man weiß, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden, Klassifikationen, wieso wird die, also es gab zum Beispiel diese bekannte Unterscheidung, wo Huskies erkannt werden sollten und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Klassifikator einfach nur auf den Hintergrund geachtet hat, so weil die halt eher im Schnee abgebildet werden und dass man einfach ein bisschen versteht, warum man sich darauf verlassen sollte, dass diese Entscheidung hier gerade gerechtfertigt ist und die Systeme verbessern kann. Aber also auch mein Lieblingsthema, wenn es bei Empfehlungsalgorithmen ein bisschen Transparenz darüber gäbe, warum mir gerade diese Sachen angezeigt werden, fände ich das super hilfreich.
Ja. Warum sehe ich jetzt das TikTok-Video?
Ja.
Das frage ich mich manchmal auch wirklich. So, warum sehe ich das jetzt? Also so, hä, das hat mich noch nie interessiert, aber gut. Ich hatte letztens so eine Situation, was war denn das? Da, jetzt komme ich, ja, wow, richtige Null-Story. Nö, egal, habe ich komplett vergessen. Ich habe irgendwie, ich weiß noch, dass ich letztens laut ausgesprochen habe, ich weiß nicht, warum mir diese Dinge jetzt immer vorgeschlagen werden, aber das kann irgendwas gewesen, ich komme nicht mehr drauf. Egal, habe ich einfach nie gesagt, aber ja, also ich meine, KI ist natürlich auch ein bisschen so ein Sonderfall. Algorithmen lassen sich ja dann irgendwie am Ende des Tages einfach durcherzählen. So, da kann man ja wirklich eigentlich jeden Entscheidungspunkt bis ins letzte Detail nachvollziehen.
Du meinst aber, manuell geschrieben, ne?
Genau, also ein Algorithmus ist ja erstmal eine Abfolge von Regeln im Grunde. Das ist sozusagen, das definiert ein Algorithmus. Und das sind halt einfach klare Regeln. Also wenn das passiert, mach das. Wenn das passiert, mach das. Mach das so lange bis und so weiter und so fort. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber im Grunde ist das ein Algorithmus aus informatischer Sicht. Und was künstliche Intelligenz macht, ist, wahrscheinlich kann man es auf irgendeiner tieferen Ebene auch als Algorithmus darstellen, aber die Idee bei künstlicher Intelligenz ist ja genau das, dass eben die Kriterien weicher werden, dass dadurch, dass wir diese verschiedenen Komponenten miteinander verknüpfen, wir trainieren Daten, wir trainieren sozusagen stärkere und schwächere Verbindungen und dann passiert halt genauso was wie mit dem Husky-Beispiel, dass du am Ende einfach nur sagst, gebe dem jetzt 1 Milliarde Bilder von Huskies und von anderen Hunden. Und dann frage ich immer, was ist das? Dann sagt die KI, spuckt irgendwas aus, irgendein Wert, 1 für Husky, 0 für andere Hunde und spuckt immer wieder 1 aus und oder halt auch mal 0 und ich sage ihm, ist richtig oder ist falsch. Und darauf kann dann eine KI, also jetzt nicht generative KI, sondern das, ich nenne das jetzt mal klassische KI, passt dann sozusagen die internen Verknüpfungen graduell an die Rückmeldung, die ich ihm gebe. Und wenn ich jetzt immer sozusagen bei 1, diese Verknüpfung, die basieren ja darauf, wie diese Daten, die da reingehen, also das Bild, verarbeitet werden in dem Netz, was da drin ist. Und das kann halt ein Outcome sein, dass dann der Hintergrund, das Feature ist, anhand dessen man auf Basis dieser Trainingsdaten sehr zuverlässig sagen kann, ist ein Husky. Aber wie du sagst, das ist halt für uns nicht nachvollziehbar.
Genau, und also ich glaube, das mit dem Husky ist ein sehr harmloses Beispiel irgendwie.
Ja, total.
Wo so Sachen dann, glaube ich, ganz, ganz übel werden, ist, wenn man halt irgendwie zum Beispiel so eine KI ganz, ganz lang mit Strafverfolgung, mit Racial Profiling irgendwie gefüttert hat und die dann auf einmal irgendwie so einen rassistischen Bias bekommt und das dann sich irgendwie konkret auswirkt. Oder auch an, also eigentlich letztendlich an allen Stellen, wo irgendwie nachdem man irgendwie in der KI Daten reingefüttert hat, dann eine KI Entscheidungen über Menschen treffen lässt. So.
Ja.
Und
ja.
das dann im Zweifelsfall noch nicht mehr irgendwie überprüfen lässt durch irgendwie noch einen Menschen hinten dran und das einfach ungefragt verwendet. Und ich glaube, da ist der Schnittpunkt, wo es, glaube ich, unglaublich wichtig wäre, genau irgendwie solche Ansätze auch nochmal stärker anzugehen. Kann ich, wenn ich eine KI habe, tatsächlich, wenn ich ein Bild reinstecke, das Ergebnis bekommen, versuchen, Erkenntnisse darüber zu erlangen, warum hat er das gemacht, auf welchen der Daten, die ich da reingefüttert habe, beruht das, beruht die Entscheidung jetzt konkret.
Also ich finde, es gibt da Sachen, also Themengebiete, da ist es ganz klar, dass wir da genau aufpassen müssen. Sowas wie, warum sollte jemand für einen Job vorgeschlagen werden? Oder warum wird der so hochgescored? Oder warum hat der besonders viel Potenzial als Fußballspieler oder Spielerin? Dann finde ich es ein bisschen gradueller, wenn es darum geht, beim Meinungsmache, weil da passiert das ja schon. Also es wird für uns entschieden, was uns angezeigt wird. Und da sind wir ja nicht ganz so kritisch, weil wir ja denken, ah ja, das ist ja, was wir wollen, aber das, also wir akzeptieren einfach, dass sie uns das so geben. Und dann ist die Frage, werden wir irgendwann, also wird sich der Preis anpassen an das, wie wir einkategorisiert werden und müssen wir da verstehen, warum wir in diese Kategorien fallen. Ich weiß nicht, in wie naher Zukunft das passiert. Aber
ich glaube, dass das schon passiert. Also es sind ja so Klassiker wie, ein ganz banales Beispiel, aber Booking.com auf verschiedenen Geräten aufmachen.
Genau.
Über verschiedene Standorte, das beeinflusst den Preis. Das sind jetzt noch vergleichsweise unterkomplexe Beispiele, glaube ich. Ist ja nicht gesagt, dass da nicht im Hintergrund auch schon mehr passiert. Aber, und das ist ja das Perfide ist ja, dass sich diese Themen oder diese Software, die da läuft, die orientiert sich ja, es ist eben nicht, dass ganz klar Informationen ausgelesen werden. Es ist auch nicht so, dass irgendwelche Apps zuhören oder so. Aber das, was an Daten da ist, reicht schon, um das zu machen. Und das finde ich halt auch, ja, das ist, stimmt schon, das ist ein guter Punkt, ja.
Um ein konkretes Beispiel vielleicht reinzubringen, aus dem letzten Jahr, Netzpolitik.org hat letztes Jahr eine Recherche zu Xander, das ist eine Datenhändler, Datenbroker rausgebracht, der eben genau Menschen einkategorisiert hat in verschiedene Werbekategorien und die dann verkauft, um gezielt genau diese Menschen irgendwie anzusprechen. Und also das beginnt halt irgendwie bei so ganz harmlosen Dingen, wie okay, das ist junge Frau, älterer Mann, der da irgendwie einkauft, bis zu, ich glaube, die Kategorie, mit der sie irgendwie immer wieder Schlagzeilen gemacht haben, ist irgendwie Moms who shop like crazy oder suizidgefährdete Menschen und bieten dann genau diese Listen halt irgendwie zum Verkauf an und ohne irgendeine Transparenz, wie und warum du irgendwie in diese Kategorien eingeordnet wurdest. Und oftmals sogar noch ohne, dass du irgendwie merkst, dass du irgendwo eingeordnet wurdest.
Ja. Und das Perfide finde ich, also ich arbeite als Data Engineer. Das heißt, was ich sozusagen, wenn ich nicht diesen Podcast mache, tue, ist Daten, also das tue ich nicht, aber ich könnte genauso gut in so einem Bereich sein, Daten sammeln, Daten aufbereiten, Daten zur Verfügung stellen für Analysen, um genau solche Dinge zu tun. Und man kann ja mit diesen ganzen Methoden, die da entstehen, kann man ja wahnsinnig viel Gutes machen. Man kann Prozesse optimieren, man kann Fabriken energieeffizienter machen. Es gibt ja, also Daten müssen ja nicht immer Personendaten sein. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Maschinendaten, Sensordaten, Emissionsdaten etc. Batterie, Strom, alles Mögliche. Und ich finde es halt so schade, aber das ist ja leider immer so, dass man halt solche Werkzeuge irgendwie hat, die so potent sind und dann werden sie natürlich am meisten oder auch gerne halt da genutzt, wo es einfach so und am Ende geht es ja dann auch wieder um Geld und dann macht man sowas. Und Marketing, ich finde Marketing auch leider wirklich ein schwieriges, mache ich jetzt nochmal ein Fass auf, aber eine schwierige Industrie, weil sie halt, also das ist so, wenn man denen dann noch so diese Werkzeuge an die Hand gibt, dann machen die wirklich manchmal viel Kacke. So,
ja. Genau, also tatsächlich mit dem CGF haben wir uns auch, glaube ich, an verschiedenen Stellen, sowohl in der sozialen als auch spannenderweise in der ökologischen Nachhaltigkeit mit auseinandergesetzt und uns klar für einen Weggang von personenbezogener, auch Werbung, die aufgrund von personenbezogenen Daten geschaltet wird, eingesetzt. Da gibt es ja tatsächlich andere Ansätze. Also zum Beispiel, also kontextbezogene Werbung ist, glaube ich, das, was groß rauskommt. Also dass man einfach Werbung angezeigt bekommt, aufbauend darauf, auf was für eine Website ich mich zum Beispiel gerade befinde, oder wenn ich mir ein YouTube-Video, ein Tutorial zu einer Programmiersprache anschaue, dann kriege ich da vielleicht die Werbung über den Serveranbieter, der mir gerade irgendwie einen Server andrehen will. Wenn ich mir ein süßes Katzenvideo anschaue, dann kriege ich das Video für Katzenfutter oder so.
Aber auch da werden ja schon wieder Entscheidungen für eingetroffen. Das finde ich halt trotzdem, wenn man es sich, also eigentlich ist ja auch krass, oder? Also weil auch darüber lassen sich ja Rückschlüsse ziehen. Und es geht ja gar nicht immer um den Schutz der Person als Individuum, sondern das, was Daphne ja auch meinte mit, auch das beeinflusst ja, wie wir denken, was wir kaufen, wie wir handeln und so. Also, aber ich sehe den Punkt, dass das was anderes ist. Ja.
Genau, aber du würdest zumindest den Schritt rausnehmen, dass die Daten sammeln würden und dann unabhängig davon, wo du bist, dein Verhalten irgendwie Daten mit beeinflussen können. Also,
das stimmt.
Gerade wenn ich jetzt wieder irgendwie zu dem krasseren Beispiel mentale Gesundheit oder so zurückgehe und eine depressive Phase hatte und dann ganz bewusst sage, ich gehe gerade zu Content, der das nicht mit aufgreift, der vielleicht irgendwie gezielt mein Wohlfühl-Content irgendwie ist oder so. Und dann wird mir da auf einmal wieder irgendwie Werbung eingeblendet, die auf der Einkategorisierung von den anderen Inhalten irgendwie basiert. Das würde, glaube ich, schon einen ganzen Schritt helfen so. Und wäre schon mal einen ganzen Schritt und er ist leicht umzusetzen.
Ja.
So. Ja. Genau, von daher ist das zumindest, glaube ich, mal ein erster Ansatz. Ich glaube, man muss trotzdem irgendwie reflektieren, mal, was diese Werbeindustrie sonst noch so tut. Genau.
Ja. Daphne, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich habe noch zwei Themen, die ich auf jeden Fall einbringen möchte.
Jo, dann mal Show.
Ja. Ja, gut. Okay, also Nummer eins, was ich mir überlegt habe als realistische Forderung, das hat auch mit Datenschutz zu tun und zu wissen, wo, wer, wann ist, dass mich stört, dass auf Bildern, die man macht, das System automatisch Gesichter erkennt und einen klassifizieren kann, mit wem du gerade unterwegs bist. Und das auch für Bilder, die du mal gemacht hast, als es die Funktion nicht gab. Und wenn ich jetzt ein BeReal mache in der Mensa und da sind einfach ein paar Leute im Hintergrund zu sehen, die gar nicht wollen, dass sie da zu sehen sind. Ich denke so, warum kann es kein System geben, das einfach per Default die Gesichter verpixelt und du musst dann quasi immer eine Erlaubnis geben. Oder du machst eine permanente Erlaubnis für Leute in deinem Umstehen, in deinem Umfeld, die dir nahestehen, so rum. Aber alle anderen müssen dir erstmal die Erlaubnis geben, drauf zu sein. Also weil alles, was wir von uns geben, Standortdaten, das entscheide ich ja selber, ob ich meinen Standort anmache, während ich auf dem Weg zum Arzt bin oder sowas.
Ja.
Aber wenn andere Leute das für mich aufnehmen und auf irgendeinem einer großen Veranstaltung sind oder allein, wenn sie durch die Straße laufen. Und ich finde es einfach, es hat ein großes Ausmaß, was wir gerade alles erfassen.
Ja, total.
So, warum gibt es nicht diese Standardeinstellung, dass man das erstmal nicht erfasst und das lokal erstmal verpixelt wird, damit es auch nicht in die Cloud geladen wird vorher? Und also so ein Schutzmechanismus, der gar nicht, also vielleicht ist er aufwendig, I don't know. Natürlich muss die Verpixelung nicht rückgängigbar machbar sein.
Ja, oder sowas wie, dass es irgendwie einen, keine Ahnung, jetzt so rumgesponnen, aber so eine Art dezentrale Speicherung gibt, wo du dein Gesicht hinterlegen kannst, aber nicht abrufbar, also immer verschlüsselt. Und jede App muss sozusagen erst gegenprüfen, bist du in dieser Datenbank und wenn ja, dann darf dein Gesicht auf Fotos drauf sein. Oder dann gibst du damit, managst du sozusagen dafür die Rechte für dein Gesicht. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht bei, sondern ist jetzt gesponnen, ne? Aber so Blockchain-artig, dass du einfach, es ist nicht abrufbar, das geht nur mit den entsprechenden Schlüsseln und es geht auch nur darum, die Freigabe sich zu holen. Wie das technisch umsetzbar ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber so fände ich irgendwie auch spannend, dass ich einfach selber, also gar nicht auch darauf angewiesen bin, dass du in der Mensa dran denkst, mein Gesicht nicht, oder das nicht aktiv nicht entpixelt, sondern dass ich einfach sagen kann, du kannst es gar nicht. Du kannst mich einfach nicht fotografieren. Du kannst mich angucken, aber du kannst mich nicht fotografieren. Und fände ich irgendwie auch eine spannende Idee.
Das erinnert mich gerade an How I Met Your Mother, Barney, der auf allen Bildern lächelt, egal aus welcher Perspektive man hier, okay.
Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, doch, so aber irgendwie finde ich das cool. Also einfach zu sagen, diese Geräte müssen irgendwie auf sowas zugreifen und wenn da nicht eine explizite Erlaubnis eines Gesichts liegt, dann macht die Gesichtserkennung, die lokal auf dem Gerät läuft, ohne Cloud, es ist ja, das passiert ja in meinem Handy, sofort ein Blur drüber.
Ja, daran wird, glaube ich, sogar gearbeitet. Also so sozusagen cool. diese Übertragung von, ich habe ein Bild und will überprüfen, ob das ähnlich ist von was bisher existiert, ohne das gesamte Bild irgendwo hochladen zu müssen. Das ist unter anderem ein ganz, ganz interessantes Thema, wenn es um die ganze Frage nach Kinderpornografie geht. Da wird da ganz intensiv, meine ich, dran geforscht, ja. Weil man eben irgendwie so, es sind keine Hashes, weil, also offensichtlich nicht, aber also so, ich lege einen Wert irgendwo ab und ich mag sozusagen lokal mir mein Bild, mein Video umwandeln lassen in den Zahlenwert und dann überprüfen, ob der sehr, sehr ähnlich ist mit dem anderen Inhalt, ohne das ganze Ding irgendwo durch die Gegend schicken zu lassen. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, den man dann sozusagen auch mit diesen Gesichtern machen kann und sagen kann, hey. Und vielleicht, wir haben ja vorhin irgendwie über so alternative Social-Media-Dienste, wäre auch vielleicht mal ein witziges Konzept irgendwie auszuprobieren für so einen Social-Media-Dienst. Da könnte man es vielleicht sogar noch einfacher machen und sagen, hey, auf meinen Bildern dürfen halt alle Menschen drauf sein, die mir folgen oder denen ich folge oder so. Dann spart man sich vielleicht auch einfach die Frage nach, passt das irgendwie, braucht man so eine dezentrale Infrastruktur oder so.
Total. Aber eigentlich stimmt, ne? Also ich meine, eigentlich ist man geht ja bei Kameras immer so aus von diesem, du kannst halt alles fotografieren. Bei einer Analogkamera ist das ja auch so. Also die kannst du irgendwo draufhalten, dann hast du davon ein Foto. Aber bei digitalen Kameras und vor allen Dingen auch bei der Verbreitung von digitalen Bildern kann man ja schon durchaus diesen Gedanken hinterfragen, kann ich damit einfach alles fotografieren? Es wäre ja möglich, über gewisse Dinge einfach einen Filter zu legen. Und du hast ja gerade zum Beispiel Kinderpornografie genannt, dass das einfach mit Kameras, bei denen man es zumindest kontrollieren kann, weil sie digital funktionieren, einfach nicht geht. Also du kannst davon kein Bild machen. Wenn du ein Bild machst, dann wird das einfach nicht gespeichert, wird sofort gelöscht, wird alles geblurrt. Also es ist einfach, das wäre ja eine Idee. Ich meine, das ist natürlich immer dann, also in dem Fall, glaube ich, ist relativ unstrittig, dass das toll wäre, wenn das nicht gehen würde. Aber in anderen Bereichen ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viel darf man eingreifen, etc. Aber ja.
Und wie viel anfällig ist die Gesichtserkennung oder die Bilderkennung? Ja. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das da sofort aufkommt, wenn man irgendwie darüber spricht. Was mache ich denn tatsächlich, wenn dadurch irgendwie die Kamera sich irgendwie dazu entscheidet, nö, darfst du nicht, obwohl das eigentlich irgendwie ein harmloses Bild ist oder so.
Also. Ja, aber du verletzt keine Rechte damit, glaube ich, wenn eine Kamera nicht funktioniert einfach. Also du gibst ja Leuten schon ein ganz schönes Werkzeug in die Hand. Du kannst alles fotografieren und es sofort irgendwo hochladen und es verbreiten, milliardenfach. Und einfach, also man hat das so im Gedanken, dass das immer gehen muss. Und dass man darauf hoffen muss, dass Leute sozusagen Gesetze und Persönlichkeitsrechte und schlimmere, also krasser, das Thema, was wir gerade hatten, dass das halt gewahrt wird von Menschen. Aber es gibt halt Menschen, die tun das leider nicht. Und dann könnte man sich ja auch fragen, nimmt man das nicht vielleicht in Kauf, dass ich manchmal vielleicht irgendwie ein schönes Foto in einem schönen Moment einfach nicht machen kann, weil das gerade spinnt? Und dafür ist es aber, können Menschen einfach gewisse Inhalte nicht mehr fotografieren? Weiß ich nicht, ist nur so eine Idee, keine Ahnung. Aber,
ja. Also ich finde die Idee eigentlich auch nicht falsch. Aber ich war gestern beim Kurzfilmfestival und da wurde über den Iran eine kurze Dokumentation gezeigt. Da haben Leute quasi heimlich gefilmt, was da gerade an krasser Gewalt passiert, haben es sofort hochgeladen und damit ist, glaube ich, deren Leben abgeschrieben. Und wenn jetzt quasi irgendwer vorgeben könnte, du bist nicht in der Lage, das zu filmen.
Ist so, ein guter Punkt,
ja. Ne? Aber also ich finde es auf jeden Fall gut, drüber nachzudenken. Also es ist ja nie schwarz-weiß.
Ja.
Da Konzepte zu entwickeln. Nein.
Schade, dass es nicht so einfach ist.
Aber da will ich auch nochmal sagen, ich habe das Gefühl, die Forschung ist bei solchen Themen noch nicht weit genug. Also ich habe lange nach einem Ort gesucht, wo ich meine Masterarbeit schreiben kann. Weil ich dachte, ich möchte so ein gesellschaftliches Thema. Und es war einfach nicht auf der Tagesordnung.
Krass.
Und das, da wünsche ich mir auf jeden Fall noch Verbesserungen. Genau.
Ja. Okay, du hattest noch einen zweiten Punkt. Da wir schon eine Stunde gequatscht haben, würde ich sagen, machen wir jetzt diesen Punkt noch und dann müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Aber kein Stress, also mach in Ruhe.
Okay, also der andere Punkt ist das Thema digitale Teilhabe. Weil vielleicht mache ich da so einen Übergang. Zum Beispiel gibt es den Verein Tech Kids. Die sagen, wollen Kindern vermitteln, dass sie ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben und nicht zustimmen müssen, dass ihr Gesicht zum Beispiel gespeichert wird irgendwo. Und ich bin auch eines dieser Kinder, die eigentlich sich vor der digitalen Welt verschlossen hatten. Weil ich hatte irgendwie zu viel Respekt, glaube ich, vor möglicher Manipulation, vor Sucht, vor Selbstdarstellung. Also nicht, ich weiß nicht, ich glaube, das war am meisten getriggert durch Cambridge Analytica und Edward Snowden in Kombination mit Social Scoring in China. Da war ich so, irgendwie will ich da mich noch nicht ausliefern, was natürlich ein bisschen drastisch formuliert ist. Aber viel findet einfach in der digitalen Welt statt. Und es gibt auch Leute, die man wahrscheinlich oft auch nicht sieht, die nicht daran teilhaben können. Und es sind jetzt nicht nur junge Menschen, die sich aktiv dagegen entscheiden. Das sind auch lauter ältere Menschen. Oder mein Vater, der hat zum Beispiel Angst, sich Signal auf dem Laptop runterzuladen, weil dann sein Handy mit dem Laptop gekoppelt ist. Und da ist einfach, oder meine Großeltern wollten sich ganz lange kein Skype runterladen. Und also ich verstehe das total gut. Also ich habe es auch ganz lange gemacht. Oder ich war die, wegen der sich alle Signal runtergeladen haben. Aber das, ich finde, das ist kein Dauerzustand. Also das schlägt vielleicht auch den Bogen wieder zu und den Themen, die wir am Anfang gesagt haben, dass so eine gewisse Infrastruktur für alle verfügbar sein muss, auf die man sich verlassen kann, dass man sich darin sicher fühlt.
Ja.
Und das geht einher mit Transparenz, das geht einher mit Open Source, mit ethischen Fragestellungen, die wir uns stellen müssen. Und auch mit ganz viel Bildung. Wie geht man um? Wie fühlt man sich? Wie kann man resilient sich bewegen im Netz? Was für andere Moderationsregeln können wir aufstellen, wenn wir ein anderes soziales Medium etablieren?
Ja. Also praktisch die Idee, dass jeder kann an dem vollen gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ohne dafür seine Prinzipien oder seine Bedenken oder was auch immer dahinter steht, über Bord werfen zu müssen.
Ja. Tatsächlich, ich habe es am Anfang schon mal kurz angeteasert, ich bin in einem Kinder- und Jugendverband, der sich irgendwie auch mit Digitalpolitik auseinandersetzt und wir sind tatsächlich schwerpunktmäßig gerade an genau dem Thema auch irgendwie mit dran. Das heißt, Teilhabegerechtigkeit für junge Menschen im Digitalen. Gerade Kinder haben ein Recht auf Teilhabe, auch im Digitalen. Und die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, wo wollen wir eigentlich hin? In einen Ort, wo einen digitalen Raum, wo man sich irgendwie so ein bisschen ohne nachzudenken bewegen kann. Ich würde sogar noch weitergehen, in einen Ort, wo ich einfach sagen kann, okay, wir haben Kinder mit 13, 14 oder vielleicht auch irgendwie schon mit 12, die man hinsetzen kann und sagen kann, hey, ihr könnt hier in dem Raum irgendwie teilnehmen, ihr könnt da diskutieren, ihr könnt FreundInnen treffen, ihr könnt euch austauschen, ohne sich zu große Sorgen irgendwie machen zu müssen. weil aktuell der Stand, der an ganz vielen Stellen angewendet wird, ist halt, okay, halt, wir müssen uns mit Datenschutz und mit Hassrede beschäftigen, wenn wir Kinder auf unserer Plattform haben, dann machen wir das doch einfach zu. So. Mhm. Das ist auch, also ich meine, das ist der Grund, warum irgendwie die meisten Social-Media-Plattformen ab 16 beziehungsweise ab 13 sind, weil in den USA dann 13 das entscheidende Alter ist und alle vorher dann einfach gesagt werden, Pech gehabt. So. Ja. Ich glaube, das ist auch aus der Perspektive dann so, Kinder, ich habe dann Recht auf Teilhabe, wie kann ich das ausleben und wie schaffe ich irgendwie Räume, in denen das auch möglich ist, das auszuleben.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass auch das oft die Motivation ist, warum das so eine Altersgrenze gibt. Also, beziehungsweise mir war schon klar, dass es da um den Schutz von Kindern geht, vor Hassrede, vor Erwachsenen. Aber dass natürlich das, also, dass da natürlich auch Unternehmen sagen, okay, dann geht das für die halt einfach nicht und dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen, das war mir nicht so bewusst. Würdet ihr sagen, man sollte Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen, das zu ermöglichen, oder sollte man sagen, es sollte einfach mehr separate alternative Angebote geben für Kinder? Also wollen wir jetzt Kinder sozusagen auf TikTok haben und dass das noch ein bisschen besser wird, oder wollen wir sagen, es gibt einfach Apps und Social Media und andere, es gibt ja auch noch tausend andere Inhalte, die einfach für Kinder ausgerichtet sind?
Also ich glaube, eine Traumwelt wäre natürlich, wenn Kinder einfach an Facebook, TikTok was rausbekommen, das ist ja nochmal irgendwie ein anderes Thema, aber irgendwie an Facebook, an Instagram etc. partizipieren können. Ob das möglich ist und ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. So, also wir machen als Jugendverbände sehr gerne irgendwie Idealpolitik. Vielleicht wäre es aber auch schon geholfen, wenn wir jetzt irgendwie tatsächlich so eine Infrastruktur in Europa zum Beispiel sowieso aufbauen, in denen dann auch zum Beispiel stark moderierte Diskussionsräume zustande kommen. Vielleicht ist das schon mal irgendwie ein sehr, sehr guter erster Schritt. Mhm. Und tatsächlich, also einer der Hintergründe für dieses Verbot ist tatsächlich, dass eben durch die Datenschutzgrundverordnung, sobald du Kinder auf deiner Plattform hast, darfst du keine personenbezogene Werbung für Kinder mehr schalten. Ja. Das irgendwie auseinander, also das ist zum Beispiel auch, als es bei Meta um dieses Bezahlsystem für ohne personenbezogene Werbung ging, das war vor Anfang an für Minderjährige irgendwie ausgeschlossen, so, weil klar war, für die dürfen wir sowieso keine personenbezogene Werbung schalten und die Unterscheidung nicht aufmachen zu müssen, das ist einer der Kriterien, warum Firmen sich dann sagen, hey, mach mal doch zu. Okay. Was dummerweise meistens dazu führt, dass sich dann Kinder anmelden mit einem Alter, das ein Jahr älter ist, als sie tatsächlich sind, oder zwei Jahre, sie nicht in den Vorzug des besonderen Schutzes, den die Datenschutzgrundverordnung ihnen eigentlich geben würde, kommen und trotzdem die ganze personenbezogene Werbung, die suchterzeugenden Designs etc. abbekommen.
Okay, krass. Krass, ja, aber auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Gut, dass wir das noch irgendwie mit erwähnt haben. Wir müssen leider so ein bisschen mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen. Ich würde natürlich an sich gerne noch wahnsinnig lange weiter über die ganzen Themen sprechen. Aber da werden sich bestimmt noch mal Gelegenheiten ergeben. Ja, deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie das Gefühl, dass das, was ihr so erarbeitet habt, hier irgendwie Raum hat und dass wir so ein bisschen vermitteln konnten, worum es beim CGF oder Common Grounds Forum ging.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dir, dass wir da sein durften.
Sehr gerne.
Ja. Unsere Forderungen hier so ein bisschen publik machen konnten.
Ich glaube, das sind auch einfach so viele Themen. Und da kann man nie genug recherchiert haben und sich genug Gedanken gemacht haben, weil das ist einfach eine Aufgabe, die wir alle tragen, um vielleicht nochmal den Appell hier anzubringen, dass man sich nicht darauf verlässt, dass es einfach passiert, sondern wenn Leute Interesse dran haben, es gibt andere, die sich auch dafür interessieren. Und gemeinsam macht das wirklich so viel mehr Spaß. Das ist eine der großen Sachen, die ich beim CGF gelernt habe, dass es andere Leute gibt tatsächlich, die sich dafür interessieren. Und das macht es einfach viel leichter, die Verantwortung auf viele abzubilden, auch wenn es keine neue Info ist. Aber es ist tatsächlich so.
aber was man schnell vergisst. Also ja. Dass wir einfach andere brauchen und dass dadurch die Dinge einfacher werden. Und finde ich auch gut. Also ich habe auch großen Respekt vor dem, was ihr tut, dass ihr euch damit so aktiv auseinandersetzt, dass ihr über die Dinge nachdenkt, euch engagiert, irgendwie da mitmacht und auch zum Podcast wie diesen hier kommt und einfach darüber spricht, weil man sich natürlich auch immer ja irgendwie angreifbar macht. Es wird bestimmt immer den einen oder anderen Ingo geben, der sagt, ja, aber was ist jetzt die Lösung? Ja, das, ne, und vielleicht nicht versteht, dass er vielleicht auch Teil des Prozesses sein könnte, um die Lösung dann mit allen gemeinsam zu finden.
Voll, dann, danke für die Plattform.
Ja, sehr, sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, auch natürlich an euch da draußen, vielen, vielen Dank. Ich würde es einfach mal bei Daphnes Appell belassen, weil der hat das eigentlich gut paraphrasiert. Ansonsten noch der kleine Seitenappell. Ihr könnt uns natürlich folgen, abonnieren, bewerten. Das hilft uns jetzt so als Podcast. Aber ansonsten war es das jetzt für heute und wir hören uns dann demnächst wieder. Und euch wünsche ich jetzt noch eine schöne, was haben wir heute, Mittwoch, ne? Mhm. Ja, eine schöne restliche Woche.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.